Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nicolas Alexander Otto. Heute habe ich für euch Alexander Konrad, also einen Namensvetter, hier in den Podcast geholt. Und Alexander ist ein weiterer meiner Gäste aus der Kategorie Auswanderer. Er wohnt nämlich in Schwedisch Lappland. Alexander ist vor allen Dingen bekannt für seine Polarlichtfotografie, die sehr natürlich, sehr authentisch aussieht. Und dementsprechend haben wir uns natürlich auch viel Zeit dafür genommen, genau darüber zu sprechen, also auch ein bisschen über die Kameraeinstellung, ein bisschen über die Art und Weise, wie seine authentischen Aufnahmen eben entstehen und auch was so ein bisschen in die Vorbereitung reingeht. Natürlich hat das ein bisschen was damit zu tun, wie bei ihm auch so die klimatischen Bedingungen sind, haben wir auch ein kleines bisschen drüber gesprochen, aber wir haben auch darüber gesprochen, wie seine Touren aussehen, denn er ist Tourenveranstalter, hat dort oben sein Haus und macht von dort aus eben seine Touren. Ich bin auch darauf aufmerksam geworden, dass Alexander eben dort oben diese Touren anbietet, weil ich schon mit meinen Reisegästen über Alexander gesprochen habe und eine Empfehlung ausgesprochen bekommen habe für seine Touren. Dementsprechend haben wir auch ein kleines bisschen darüber gesprochen. An sich also ein Podcast, der ein bisschen was mit Aussteigen, ein bisschen was mit Tourenplanung und auch ein kleines bisschen mit der Kälte der Natur und den Nordlichtern dort oben zu tun hat und wie man diese fotografiert. Allen voran natürlich dann eben ein kleines bisschen über die Geschichte, wie er zur Fotografie gekommen ist. Also eine ganz runde Sache, wie üblich. In den Shownotes findet ihr wie immer ein paar der Aufnahmen, über die wir gesprochen haben. Die findet ihr auf www.nicolasalexanderotto.net. Und ansonsten schaut doch einfach mal auf aurorafotolappland.com vorbei. Das ist die Seite von Alexander, da habt ihr dann das volle Portfolio. Ebenso zu finden eben alle Informationen zu seinen Touren, die er dort oben anbietet. Falls ihr dem Podcast ein kleines bisschen was Gutes tun wollt, dann könnt ihr natürlich wie immer gerne euren Freunden, Familien, Kollegen oder auch euren Haustieren Bescheid sagen, dass ihr den Podcast cool findet und dass die da auch mal reinhören sollen oder aber mir ein kleines bisschen Feedback hinterlassen, eine positive Bewertung auf dem Podcatcher eurer Wahl, sei es Spotify, sei es iTunes oder wo auch immer gerade die Podcast-Landschaft so ist, da wo ihr es eben hört, da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ansonsten könnt ihr auch gerne mich jetzt so unterstützen, dass ihr euch den Kalender für 2025 vorbestellt. Ich habe ja kein Patreon oder dergleichen. Das heißt, wenn ihr den Podcast oder mich unterstützen wollt, dann könnt ihr auch einfach einen meiner Kalender vorbestellen. Die sind jetzt auf meiner Homepage eben in der Vorbestellung erhältlich. Und wenn ihr vielleicht keinen Kalender braucht, braucht ihr vielleicht jemand anders einen. Ihr habt noch jemanden, dem ihr ein kleines Geschenk machen wollt, dann könnt ihr auch das gerne tun. Der Kalender wird wie immer erst im November dann in die Produktion gehen, sodass er dann aber auf jeden Fall zum Jahreswechsel bei der jeweiligen Person angekommen ist. Also da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Und jetzt geht's auch schon los mit der mittlerweile 90. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Alexander Konrad. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Und wie im Intro bereits gesagt, habe ich heute Alexander Konrad für euch hier aus Schweden zugeschaltet. Erstmal herzlichen Dank, Alexander, dass du hier bist.
Sehr gerne.
Und ich habe ja schon einiges jetzt in der Anmoderation gesagt, was du jetzt hier an dem Punkt natürlich noch gar nicht mitbekommen hast. Aber du hast ja auch schon ein paar von meinen Podcast-Folgen gehört und schon mitbekommen, was so die ersten Fragen sind, die eigentlich jeder meiner Gäste hier entgegengeworfen bekommt. Und so bist auch du aufgefordert, einmal kurz dazu uns ein bisschen dazu zu erzählen, wie du eigentlich zur Landschafts- oder beziehungsweise in dem Fall auch zur Polarlichtfotografie gekommen bist.
Ja, das ist tatsächlich eine lange Geschichte, voller Zufälle, würde ich fast sagen. Wir haben uns vor 8 Jahren in Deutschland das erste Mal mit dem Gedanken ans Auswandern getragen, wussten aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wohin und sind dann relativ schnell auf Schweden gekommen, ohne jemals in Schweden gewesen zu sein oder überhaupt irgendwie im arktischen Bereich. Und von da aus führte eigentlich ein Zufall zum nächsten. Ich hatte zu der Zeit, wir haben unseren ersten Schwedenurlaub geplant. Wir haben meinen alten Volvo genommen und eine Matratze hinten reingelegt. Meine Frau hochschwanger, der Hund und ich. Und dann sind wir einfach mal nach Schweden gefahren. Und zu der Zeit habe ich das erste Mal auch gedacht, ich schaffe mir jetzt mal so eine gebrauchte Spiegelreflexkamera an. Habe mir damals eine Nikon D5200 oder sowas gekauft Und ab dem Moment hat mich die Fotografie völlig gepackt. Ich wusste in dem Moment, wo ich die Kamera in der Hand hatte, okay, das ist ab sofort das, was du machen willst in deiner Freizeit. Und dass das Ganze damit endet, dass ich jetzt mittlerweile seit 5 Jahren hier oben bin und eigentlich relativ bekannt als Polarlichtfotograf und hier Touren veranstalte, dass ich hätte laut gelacht, wenn mir das damals einer erzählt hätte.
Was hast du denn davor eigentlich beruflich gemacht, bevor du dich dazu entschieden hast, dann das zu deinem Beruf zu machen?
Ich habe tatsächlich so ziemlich alles gemacht. Ich bin, habe mit 20 Jahren Kfz-Mechaniker, Schwerpunkt Motorradtechnik gelernt. War dann auch, ich glaube, 6 Jahre in der Motorradbranche unterwegs. Habe am Nürburgring gearbeitet, in verschiedenen Motorradläden in Köln. Und bin von da aus, naja, es ist alles, sind es Jobs im Niedriglohnsektor und ich bin von da aus relativ zügig in einen Burnout geschossen. Den hatte ich schon mit 28 nach einem Motorradunfall. Hab dann gewusst, ich muss was komplett anderes machen. Bin in den Gartenbau gewechselt als Quereinsteiger, was ein super Job war und mir richtig Spaß gemacht hat, draußen zu sein. Aber es war auch brotlose Kunst. Und habe dann mit 32 nochmal eine Umschulung gemacht in der Industrie zum Maschinenanlagenführer. Und das war der letzte Job vor meiner Auswanderung. Da habe ich im Dreischichtbetrieb doppelseitiges Klebeband produziert.
Und dann hat sich das dazu bewegt, dann auch zu überlegen, naja gut, wenn du jetzt in Deutschland, sag ich mal, beruflich nicht ganz zufrieden bist, gehe ich vielleicht eher nach Schweden und versuche da mal mein Glück.
Genau, wobei man zuletzt sagen musste, ich hatte jetzt zuletzt das erste Mal einen Job, der wirklich sozial sicher war, der beständig war. Und diese soziale Sicherheit, die habe ich dann relativ schnell wieder für ein unbeständiges Fotografenleben in Schweden weggeworfen.
Ja gut, ich meine, das kann ich bestens nachvollziehen, da ich ja auch selbstständig als Fotograf bin.
Ja.
Und es hat halt eben auch so seine Vorzüge, sein eigener Herr zu sein. Da kann man nicht, das kann man nicht wegargumentieren.
Absolut.
Auch wenn es eben hier oder da dann eben mit vielleicht schlaflosen Nächten verbunden sein kann, zumindest bei mir. Ich hoffe mal, bei dir ist das nicht so. Und deine Frau, die hat alles einfach so mitgemacht? Ist ja nicht so ganz einfach auszuwandern.
Ja, also das war, glaube ich, der überraschendste Punkt an der Geschichte, dass ich damals gesagt habe, naja, wie sieht's denn mit Auswandern aus? Und sie antwortete halt spontan, ja, warum nicht, aber wohin? Und von dem Moment an, ja, es kamen immer mal wieder so ein bisschen Zweifel auf, aber es haben, wie gesagt, alle Zeichen einfach darauf hingedeutet, dass das hier das Richtige ist. Und wir haben dann 2016 hier oben ein Haus gekauft, als Ferienhaus erstmal. Entschuldigung, 2018. Und dann kam ein Bekannter von mir, ebenfalls Fotograf, und sagte, hör mal, du hast doch ein Haus jetzt da oben, lass uns doch mal da hochfahren und Polarlichter fotografieren. Und ab dem Moment war eigentlich die Idee geboren. Wir haben uns kurzerhand dann im Internet annonciert, ob noch jemand mitfahren will. Und plötzlich hatte ich 5 andere Fotografen an der Hand und habe die hier oben geführt. Und daraus ist eigentlich die Idee zu meinen Touren entstanden.
Also auch alles sehr organisch, klein, klein, wie du schon sagtest, so ein bisschen mit Zufällen verbunden. Klingt auf jeden Fall ganz cool, dass du da oben auch deine eigene Homebase hast. Ich habe mal geschaut, wo das ist. Das ist ja knapp unter dem Polarkreis, in etwa auf der Höhe von auch Kusamo und so, wo halt auch viele Leute so Touren machen. Sage ich jetzt mal an dem Punkt, mache ich mit Sven nächstes Jahr, also Sven Herd nächstes Jahr auch mal. Das ist ungefähr so die gleiche Höhe. Aber du kannst ja mal kurz sagen, warum eigentlich genau dann eben Schwedisch Lappland, wobei du an der Stelle, und das fand ich ganz cool, du hast auf deiner Homepage einmal kurz erklärt, warum Lappland eigentlich gar nicht das richtige Wort ist. Vielleicht kannst du einmal an der Stelle ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben, bevor wir darüber sprechen, warum du eigentlich genau dorthin gezogen bist.
Ja, genau. Und zwar ist Lappland eigentlich nicht der richtige Begriff. Wir haben Lappland nur in Schweden und in Finnland. Und da ist es eigentlich eine historische Region, die von den schwedischen beziehungsweise finnischen Königen verteilt worden ist, eigentlich um das Land besser besteuern zu können. Und tatsächlich haben wir ja hier oben das indigene Volk, die Samen, hier aber nicht in Lappland wohnen, sondern in Sápmi. Sápmi ist der eigentliche Name dieses Landes hier oben, das sich von Norwegen bis nach Russland auf die Kola-Halbinsel erstreckt. Und das ist eigentlich der korrekte Name für dieses Land hier oben, während man, sag ich mal, in deutschen Gefilden sagt, überall da, wo die Rentiere stehen, da ist Lappland. Und das trifft zum Beispiel in Norwegen und Russland überhaupt nicht zu.
Aber ich hatte, glaube ich, im Hinterkopf gelesen zu haben, dass es sowieso das Wort Lappen auch eigentlich eine Beleidigung sein sollte für die Sami.
Genau, also Lappen war despektierlich gemeint und sollte tatsächlich die Leute auch so ein bisschen abwerten. Man kann Lappen tatsächlich so ein bisschen mit dem deutschen Lappen vergleichen. Es gab eine Übersetzung, die ich kürzlich gelesen habe. Ich habe sie nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber es ist auf jeden Fall eigentlich ein abwertendes Wort. Und die Samen akzeptieren den Begriff Lappland natürlich weitgehend, weil es eben für die Samen hier oben natürlich auch wichtig ist. Tourismus ist eine brauchbare Form, das Land zu erhalten und nicht kaputt zu machen. Aber es wird nicht gerne gehört eigentlich von den Samen.
Das heißt, wenn man sich dort outet und das Wort dann direkt sagt, ja, Sápmi, ich weiß ja nicht, in welcher Sprache die jetzt normalerweise kommunizieren. Ich weiß auch nicht, ob alle Samen noch die Landessprache, also ihre eigene Sprache überhaupt noch sprechen, ob die dann halt Finnisch, Norwegisch oder Schwedisch sprechen. Aber wenn man sich damit dann so äußern würde, dann würden die sich dann wahrscheinlich auch denken, ach, der hat wenigstens mal ein bisschen aufgepasst oder ist das gar nicht so weit verbreitet?
Also es wäre tatsächlich, wenn du jetzt sagst, ich bin hier in Sápmi, dann würden die Leute mit Sicherheit aufmerksam werden und sich denken, okay, da hat sich vielleicht auch jemand zum Hintergrund Gedanken gemacht. Die Samen selber, die sprechen die jeweilige Landessprache und Samisch, wobei es im Samischen auch nochmal unterschiedliche Sprachen gibt. Also es gibt das Südsamische, das Zentralsamische und das Nordsamische. Und das sind auch nochmal unterschiedliche Sprachen, die zwar ähnlich sind, aber doch sehr, sehr unterschiedlich auch.
Hast du denn mal angefangen, dich damit so weit auseinanderzusetzen, dass du die Sprache auch gelernt hast oder hast du dich mit Schwedisch abgefunden?
Nein, also ich stecke immer noch im Schwedisch und tue mich da tatsächlich schwer genug. Also ich bin wirklich gut gewesen, als junger Mensch Englisch zu lernen, aber ich merke, dass ich nicht so das Sprachtalent habe. Also ich bin immer noch in meinem Struggle, das Schwedisch überhaupt hinzukriegen. Ja, ich bin mittlerweile ganz gut, wenn ich dann spreche, aber ich muss erstmal den Balken aus dem Kopf kriegen und überhaupt anfangen.
Ja gut, aber ich meine, das geht uns ja häufig so. In deinem Fall mag es vielleicht so sein, dass du mehr Kontakt hast und dementsprechend natürlich auch mehr Gelegenheit. Aber wenn ich überlege, ich habe ja mal relativ gut Japanisch gesprochen. Mittlerweile brauche ich es nicht mehr so oft. Und da ich das dann immer quasi, wenn dann nur noch passiv konsumiere und selten selbst nutze, dauert das auch immer, wenn ich dann mal in Japan bin oder so ein bisschen, bis ich das wieder halbwegs auf die Kette kriege. Aber so wirklich, sag ich mal, flüssig war es dann wahrscheinlich auch vor 10 Jahren. Ja, nicht mal, vor 10, 15 Jahren bei mir. Da hast du wahrscheinlich einen größeren Vorteil, dass man es auch wirklich spricht. Ist das dann in deinem Alltag auch wirklich notwendig? Ich meine, die Schweden können ja eigentlich relativ gut Englisch in der Regel.
Ja, es ist tatsächlich eher ein Hindernis, dass die Schweden so gut Englisch sprechen, weil die meisten, gerade ältere Leute, sind auch recht stolz auf ihr gutes Englisch. Und dann passiert es halt einfach, dass man in den Supermarkt geht und sich fest vornimmt, man erledigt das jetzt alles auf Schwedisch und die antworten stumpf in Englisch. Die merken sofort, okay, also ne, der kann's nicht oder der hat das Wort falsch ausgesprochen und dann kommt sofort die Antwort auf Englisch und du denkst dir, lass mich doch lernen, bitte.
Na gut. Aber wie ist eigentlich die Wahl dann direkt da oben immer auf Lappland gefallen? Also warum habt ihr euch damals das Haus dort oben gekauft und nicht irgendwie im Großraum Stockholm oder irgendwo weiter im Süden?
Ja, tatsächlich war auch das Teil des Zufalls und Teil dieser ganzen Schicksalswinke, die irgendwie uns hier hingeführt haben. Wir sind das zweite Jahr, wir haben hier Skandinaviens größte Stromschnellen, den Storforsen. Und als wir das zweite Jahr nach Schweden gefahren sind, da hatten wir Elternzeit und hatten 6 Wochen Zeit. Und ich wollte halt Storforsen sehen. Und dann sind wir hier hochgefahren und haben hier oben ein Haus gemietet und haben die Vermieter kennengelernt. Und der postete dann ein paar Wochen später, ja, hier ist ein Haus zu verkaufen. möchte jemand unser Nachbar werden. Und lange Rede, kurzer Sinn, dieses Haus, um das es da ging, das ist es nicht geworden, aber wir hatten halt die Zusage von der Bank für einen Kredit. Und dann haben wir gesagt, geben wir das jetzt zurück oder gucken wir einfach weiter? Und dann haben wir unser jetziges Gästehaus hier oben gefunden. Und irgendwie haben wir einfach an dieser Stelle hier weitergesucht und sind dann so hier gelandet. Was für uns eigentlich ein Optimalfall ist. Ich habe natürlich später, bevor ich mein Geschäft hier angefangen habe, angefangen zu recherchieren. Und hier gab es einfach nichts. Es gab kein Tourismusunternehmen. Es gab auch keinen Friseur, was wichtig war für meine Frau. Und da haben wir uns halt gesagt, okay, da wo nichts ist, da bist du in jeder Hinsicht erstmal der Erste. Und das hat sich auch so bewahrheitet. Für eine Weile.
Für eine Weile. Ja gut, aber ich meine, wenn man schon mal einen zeitlichen Vorsprung hat, dann ist das auf jeden Fall ja gar nicht schlecht. Ich habe mal ein bisschen mir ja in deinem Portfolio auch umgeschaut und habe dann gesehen, was es dort alles eben so an Bildern gibt und oder beziehungsweise was du so an Bildern gemacht hast und fand das eigentlich ganz interessant, dass dort ja wahrscheinlich auch klimatisch ähnliche Bedingungen sind wie halt in Ost-Sampi dann. Dass nämlich dort wenig Einfluss vom Golfstrom ist und schon ein bisschen kontinentaleres Klima herrscht, was offensichtlich dafür sorgt, dass du auch mehr die Möglichkeit hast, dann wirklich nachts rauszugehen ohne Wolken am Himmel und eben Polarlichter zu fotografieren. Ist das ungefähr richtig so von der Logik her?
Nein, wir haben tatsächlich hier, wir sind Kälte- und Schneeweltmeister hier in der Region. Wir haben viel gutes Wetter, aber in der Regel haben wir dann auch minus 30 bis minus 40 Grad im Januar bis Februar. Ost-Sapmi kann ich jetzt gar nicht so richtig vergleichen, wie es da oben ist. Also wir haben sehr schnell wechselndes Wetter in der Regel, was dann auch heißt, wenn es bewölkt ist, dann kann es genauso gut in 5 Minuten wieder weg sein.
Okay. Ja, ich hatte gedacht, dass ich kenne das nur so, weil ich jetzt, als ich mal zum Beispiel in Kepiskervi war oder in Abisko oder so, dass da es eben so ist, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass meistens das Wetter eben relativ stabil ist. Aber ich war ja auch nur, sagen wir mal, kürzere Zeiträume da auf jeden Fall im Vergleich zu dir. Von daher, glaube ich, ist deine Einschätzung da definitiv ein bisschen treffender. Ja. Aber es ist schon so, dass das eine ganz gute Ecke ist, glaube ich, um Polarlichter auch zu sehen, obwohl es noch südlich des Polarkreises ist, oder? Also wie viel Nächte habt ihr so in der Regel, wo du sagst, jetzt gerade während des solaren Maximums vielleicht auch, wie viele Nächte kann man dann rausgehen und wirklich auch mal was sehen?
Also wenn wir eine gute Wetterphase haben, dann sage ich mal, haben wir so in der Regel jetzt gerade letztes und vorletztes Jahr mindestens 3 Abende, wo wir richtig schön Polarlichter hier haben. Richtig schön heißt halt auch über Kopf. Und wir verfolgen ja auch so ein bisschen das Thema, also die halbe Miete ist halt draußen sein. Und selbst wenn man bei schlechtem Wetter eben draußen ist, dann bekommt man eben mit, wenn was passiert. Und das ist, glaube ich, was vielen Leuten, wenn sie so durch die Gegend reisen, nicht unbedingt passiert, weil sie eben bei schlechtem Wetter nicht rausgehen. Wir haben hier unsere Hütten und unsere Locations und wir sind so oder so abends draußen. Das heißt, wenn die Wolkenlücke kommt, auch bei schlechtem Wetter, dann sind wir eben live dabei und sind schon am Fotospot.
Das könnte mich eigentlich dazu bringen, hier mal eine ganz gute Frage anzuschließen, die, glaube ich, von der Community aus am häufigsten gestellt wurde. Und zwar wird dir natürlich attestiert, dass, weil du so viel Polarlichter fotografierst, irgendwelche Tricks und Tipps hast, wie man eigentlich dazu kommt, die präzise vorherzusagen. Also es kam von einigen Leuten immer die Frage, welche App benutzt denn der Alexander und so. Und ich dachte, das trage ich mal endlich weiter, weil das haben mich alleine viele Leute gefragt.
Tatsächlich ist es so, dass ich hier gar nicht so wahnsinnig viel Wert auf die Vorhersage lege. Natürlich gucke ich da rein und wenn ich sehe, da zeichnet sich ein Sonnensturm oder irgendein größeres Ereignis ab, was man ja in der Regel, sage ich mal, auf 1 bis 3 Tage ungefähr voraussagen kann, dann gucke ich natürlich eher, dass ich rauskomme, aber im Grunde genommen bin ich einfach immer draußen. Und Das ist, glaube ich, also ich hatte hier auch schon tatsächlich Abende, da hat mal am nächsten Tag jemand geschrieben, der hier in der gleichen Kommune unterwegs war. Ich habe halt ich habe die Wolkenlücke erwischt und damit halt auch das Polarlicht über dem Fluss und wurde am nächsten Tag im Internet angegangen. Ja, es wären ja gar keine Polarlichter da gewesen. Es wäre ja seit über einer Woche, wären ja nur Wolken zu sehen. Und für mich war halt einfach das Glück, ich war draußen am Fluss, weil ich gesagt habe, okay, es kommt ein Sonnensturm und es ist zwar bewölkt, aber ich fahre halt trotzdem raus und gucke, ob ich irgendwo die Lücke erwische. Und wir können auch bei KP1 oder bei KP2 oder wenn keine Aktivität angesagt ist, heißt das nicht, dass es keine Polarlichter gibt. Und wenn man aber eben nicht draußen ist, wenn man nicht irgendwo draußen auf der Location ist und sich den Himmel quasi permanent live anschaut, dann hat man es im Zweifelsfalle verpasst, wenn es eben nur 5 Minuten am Abend sind. Und wenn es nur 5 Minuten am Abend sind, wo das Polarlicht zu sehen ist, dann bin ich eben da und nehme das mit.
Ja gut, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, direkt im Prinzip mit einem Fuß vor der Tür direkt ein Motiv auch da zu haben oder aber man halt direkt, wie du schon sagtest, direkt am Ufer sitzt oder so, dann ist das natürlich auch relativ bequem, das eben zu machen. Ich kann mir halt vorstellen, dass viele sich jetzt so eher gefragt haben, okay, was sind denn so typische Werte oder was sind so typische, ne, du hast gerade schon die KP-Skala genannt oder so, die jetzt dich dazu veranlassen würde, dann ja auch rauszusetzen. Aber ist das dann wirklich so, dass du, keine Ahnung, 365 Tage im Jahr abends draußen sitzt in deinem Tipi oder irgendwie irgendwo am Fluss und dann wartest auch? Also rein von der Anzahl der Tage her.
Es gibt natürlich auch mal Abende, wo ich einfach mal nichts tue. Aber ich sag mal, von Januar bis Ende März bin ich sowieso 24/7 mit den Gästen unterwegs und dann bin ich jeden Abend draußen. In der Übergangssaison entscheide ich das einfach nach Wetter und Laune. Und da gucke ich aber, wie gesagt, nicht so sehr in die KP-Vorhersage. Wir haben natürlich auch mal schwache Polarlichter, was fotografisch auch interessant ist. Wenn man durchgehend quasi hier oben ist, da kann man eigentlich sogar noch mehr Wert aufs Motiv legen, wenn man so ein bisschen schwaches Polarlicht am Hintergrund hat. Und ich bin einfach fast immer draußen.
An der Stelle eine kleine obligatorische Werbepause. Und zwar möchte ich euch darauf hinweisen, dass wenn ihr Lust habt, mit mir dieses Jahr noch unterwegs zu sein, dann könnt ihr das auf jeden Fall. Denn ich werde mit meinem Kollegen Kilian Schönberger noch nach Madeira reisen. Da haben wir auch schon einige Teilnehmer für zusammen. Aber falls ihr mitkommen wollt, da gibt es noch freie Plätze. Das gleiche gilt für die Sächsische Schweiz und auch für meine Kenia Explorer Tour, die ich im November machen werde. Also schaut gerne mal auf www.nikolasalexanderotto.net vorbei und informiert euch ein bisschen. Und nächstes Jahr gibt es dann eben die Finnland Tour, die in den schönen Ecken um Kuusamo stattfinden wird, dort eben Nordlichter und auch zugefrorene Seen und Wälder als Fotomotiv zu bieten hat. Das wird auf jeden Fall eine klasse Sache. Dann habe ich noch einige übliche Sachen wie Teneriffa und so am Start und natürlich noch hier schon mal der Hinweis für die nächstjährigen Kanada-Touren. Falls ihr so Lust auf Neufundland oder die Rocky Mountains habt, dann ist da auf jeden Fall auch was für euch mit dabei. Und an der Stelle dann hier jetzt weiter im Text mit Alexander Konrad. Weiterhin viel Spaß. Wann hast du denn eigentlich das erste Mal Polarlichter sehen können?
Das war tatsächlich auch hier oben im Ort, als wir besagtes Ferienhaus gemietet hatten. Und wir sind einfach abends, haben wir im Garten gegrillt. Und es war, lass mich lügen, 1. 2. September in dem Jahr. Und ich habe Richtung Horizont geguckt und habe einen Streifen gesehen. Und habe gedacht, ist das eine Wolke? Ist das, was ist das? Es hat eine komische Form gehabt und ich habe auch damals noch mit nichts gerechnet. Habe dann ein Foto gemacht und habe diesen grünen Balken gesehen. Und dann bin ich schnell in unseren Bus gesprungen und bin rausgefahren in den Wald, um Fotos draußen in der Dunkelheit zu machen. Habe mein angeschlossenes Stromkabel dann quer durch den Wald geschliffen und die Steckdose am Haus rausgerissen. Und dann habe ich, das war, muss man sagen, als ich im Wald war, habe ich gemerkt, dass das Stromkabel hinten noch aus dem Bus hing. Und dann habe ich mich einfach auf den Bus gesetzt und habe da abends 2 Stunden auf dem Bus gesessen und habe diesen einfach nur grünen Streifen fotografiert. Das war nichts Besonderes, aber es war schon irgendwie ein Schlüsselerlebnis, weil es mich von Anfang an irgendwie in die Nachtfotografie gezogen hat.
Ja, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ich meine, jeder erinnert sich, glaube ich, mit leuchtenden Augen so ein bisschen an sein erstes Polarlicht. Und dass das bei dir natürlich dann auch noch mit der Steckdose verbunden ist, das ist natürlich auch noch eine nette Anekdote. Ich fand es eigentlich in dem Kontext auch vielleicht ganz interessant, weil ich war jetzt letzte Woche nochmal Nordlichter fotografieren hier in Deutschland. Das ist natürlich nicht ganz so spektakulär. Man sieht halt nur die oberen Bereiche, die so über 150 Kilometer anfangen. Ich glaube, das ist ionisierter Sauerstoff, die roten Anteile weiter oben, die grünen Anteile, die ja weiter unten sind, irgendwie auf, weiß ich gar nicht, 80 Kilometer oder so, die kann man ja in Deutschland nur ganz, ganz, ganz selten sehen. Und das ist ja eigentlich jetzt nicht so unglaublich fotogen. Aber immer, wenn ich dann mit Leuten in Deutschland unterwegs bin, weil dann, wenn ich dann meine Freunde frage oder so, ob da jemand mitkommen will oder so, dann ist da immer irgendjemand dabei, der sagt, oh ja, habe ich noch nie gesehen. Man kommt halt mit und dann denken die alle so, ja, krass, okay. Und das ist es jetzt. Und ich so, ja, im Norden ist das wesentlich spektakulärer. So, da sieht man das halt auch über Kopf und so. Aber die Faszination ist selbst bei den Leuten dann immer schon. Also ich war jetzt neulich mit einer meiner Mitbewohnerinnen noch unterwegs. Das waren diese Nächte, die so ganz stark waren, wo man das dann auch wirklich hart tanzen sehen können. Selbst hier im Ruhrpott bei der unfassbaren Lichtverschmutzung und ein bisschen Sahara-Staub konnte man es noch sehen. Die Faszination kann ich auf jeden Fall bestens nachvollziehen. Auch nach, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal Nordlichter gesehen, 2013 oder so. Und ich glaube, da kann man sich auch nicht von loslösen. Also man sieht das ja immer, wenn man jetzt in deine Galerie mal schaut, da sind ja unzählige Bilder eben mit Aurora, ganz unterschiedliche Kompositionen, ganz unterschiedliche Stärken des Polarlichts und so. Und die Bilder haben ja alle was für sich. Das ist ja nicht so, als würde man dann irgendwann sagen, hey, es wird langweilig. Und das ist ja bei dir wahrscheinlich auch so, dass du dich jedes Mal wieder darüber freust, gerade auch wenn du mit deinen Tourgästen unterwegs bist.
Absolut. Also jede Nacht ist anders. Jede Nacht ist, ich sage immer, jeder Tag hat seine eigene Farbe. Das gilt auch für die Nacht. Das gilt fürs Polarlicht. Es ist jedes Mal anders. Und dass man zum Beispiel einmal Polarlichter an einem Spot erwischt hat, heißt nicht, dass der Spot abgearbeitet ist. Wir haben eine wunderschöne Stromschnelle, 80 Kilometer flussaufwärts. Und ich bin da viermal hingefahren. Nachts fährst du die 80 Kilometer dahin, dann läufst du 3 Kilometer mit dem Auto bis zu Fuß, bis du am Fluss bist, über Felsen, durch Wälder und sitzt dann alleine am Fluss. Und es ist jedes Mal anders. Aber dass das Polarlicht zum Beispiel über Motiv steht, heißt nicht, dass das Polarlicht in dem Moment auch zum Motiv passt. Und bis ich da wirklich zufrieden bin und sage, so, jetzt hast du hier ein vernünftiges Bild, wo du deinen Vordergrund hast und dieses Polarlicht macht auch irgendwas mit dem Vordergrund, da vergeht eine ganze Weile. Es kommen aber jedes Mal, wenn ich quasi rausfahre, brauchbare Bilder zustande, wo ich sage, okay, da hast du jetzt was Sinnvolles auf die Beine gestellt und ein schönes Bild abgeliefert. Aber es ist jedes Mal anders, es ist jedes Mal eine andere Farbe, eine Form. Es hört nie auf. Also es ist, man kann sich daran nicht satt sehen. Das ist einfach unmöglich.
Ich habe das häufiger bei meinen Touren auch, wenn ich jetzt in Norwegen zum Beispiel guide oder in Island oder vielleicht dann demnächst halt auch in Finnland, mal schauen, dass wenn die Nordlichter vielleicht auch gar nicht mal so unglaublich aufregend sind, weil sie vielleicht relativ geschmeidig nur irgendwie über den Himmel gehen und gar nicht so unglaublich hell und krass sind, dass ich manchmal auch einfach da sitze, mich halt freue, dass sie da sind und selber gar keine Fotos mehr mache. Natürlich dann auch aufgrund der Tatsache, dass ich mich ja um meine Tourgäste kümmere, aber vor allen Dingen auch, weil ich denke, naja, du warst halt schon mal hier, das war schon mal krasser, du hast schon ein Bild, aber man trotzdem einfach an dem Ort, weil der schön ist, sitzt und sich denkt so, ah, Nordlichter, wird einfach nicht lang. Also ich weiß nicht, man kann sich dieser Faszination ja so schwierig entziehen. Manchmal mache ich dann auch selber gar keine Bilder mehr, sondern gucke mir das einfach nur an, wenn sozusagen der erste Hunger gestillt ist. Natürlich macht man immer so 3-4 Aufnahmen, sagt, okay, jetzt habe ich schon mal was und dann guckt man einfach und irgendwann merkt man so, oh, ich gucke seit 5 Minuten in den Himmel und habe eigentlich gar nichts mehr gemacht. So.
Ja, das ist, glaube ich, einer der großen Vorzüge, wenn man halt Guide ist, dass man auch zwischendurch einfach mal genießen kann. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Das kommt durchaus so, und wie du auch schon sagst, also im Januar, März ist es natürlich anders. Da fotografiere ich natürlich nur noch die Highlights, weil ich mich ansonsten einfach um die Gäste kümmere. Ja, wir kochen ja dann auch draußen und haben unser Feuer im Tipi oder auf der Hütte oder was auch immer. Und da bin ich natürlich auch nochmal anders eingespannt.
Wenn du das sowieso gerade ansprichst, dann gehe ich auf das mal ganz ein kurz, weil ich fand das sehr interessant, als ich so die Tourenaufstellung gelesen habe und so. Und dann so Sachen wie irgendwie Elchsteak im Tipi und dass ihr eine Schlittenhundfahrt macht und all solche Sachen. Also es ist ja auch sozusagen bei euch ein kleines bisschen Erlebnistour und nicht nur eben eine reine Fotografietour. War das wichtig für dich, als du so die Konzeption eingebaut hast, dass ihr auch so ein kleines bisschen Kulturprogramm mit einbaut? War das von Anfang an schon so, dass du sagtest, ja, das ist sozusagen eine Art und Weise, wie ich mich auch vielleicht von anderen Touranbietern unterscheiden kann?
Klar, es gibt so gewisse Erlebnisse, die einfach hier oben in Lappland dazugehören. Ich glaube, ich war auch so ein bisschen anfangs getrieben von der Angst vor schlechtem Wetter, wo ich mir ganz ehrlich gedacht habe, okay, wenn jetzt halt so eine Woche Schneefall hier ist, und du rein auf Fotos ausgerichtet bist, dann kommst du halt irgendwann an deine Grenzen und hab dann natürlich mir Dinge einfallen lassen. Meine Locations abends, das war, glaube ich, erstmal das Wichtigste, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt nicht hier irgendwo bei teilweise minus 30 Grad draußen einfach auf einem platten See stehen. Ich möchte es gerne abends warm haben, auch für die Gäste. Daraus entstand erstmal die Idee, dass wir halt abends generell auf irgendwelchen Locations sind, wo wir es warm haben im Tipi in der Hütte. Und das Essen gehört halt einfach dazu, wo ich mir denke, das ist nochmal ein Erlebnis für sich. Und es ist auch gar nicht mal so, dass man sagt, das hat jetzt nichts mit Fotografie zu tun, sondern ich lebe mich an diesen Locations ziemlich aus, indem ich die so gestalte, dass man quasi auch das Essen mit noch als fotografisches Erlebnis hat. Also wenn dir jemand den heißen Tee bei minus 30 Grad in die Tasse gießt oder wenn da wirklich rustikal der Flammlachs überm Feuer hängt, das trägt alles zu einer Stimmung bei, wo du rundum irgendwie das Gefühl hast, du könntest jetzt, auch wenn keine Polarlichter da sind, in jede Richtung fotografieren und hast schöne Motive.
Also eher so ein bisschen auch so ein sozialdokumentarischer Charakter, was eigentlich die Gruppe gerade so macht und was man eigentlich in diesen Temperaturen dann vor Ort eigentlich auch als drumherum sozusagen als generelles Setting hat. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Also ich hatte ja so ein paar Bilder gesehen mit den Pferden zum Beispiel und die Lichterketten so, was ihr so im Weihnachtsmarkt macht, das fand ich auch zum Beispiel wirklich sehr interessant. Ist jetzt zwar keine Landschaftsfotografie, aber einfach schöne Motive.
Genau. Und da ergeben sich halt auch, ja, einfach aus dieser Stimmung heraus hier oben ergeben sich Fotomotive. Die Stille, die Kälte, die produzieren halt für sich genommen wieder Motive. Und Kultur war auf jeden Fall wichtig für mich, auch nachdem ich mich hier so ein bisschen natürlich eingelebt habe und mich mit der Geschichte hier beschäftigt habe, dieses Landes und mit den Ureinwohnern und allem drum und dran. Und das Konzept ist so ein bisschen, dass man sich abends im Wald halt fühlt, als hätte man das Gleiche auch vor 200 Jahren machen können, nur ohne Kamera halt. Also das Essen ist so ein bisschen darauf ausgerichtet, dass man sagt, okay, was ist hier tatsächlich gewachsen schon vor 100 Jahren? Ja, was hat man hier in der Tasse gehabt? Im Sommer bin ich im Wald unterwegs und ernte Chaga-Tee. Das ist ein Baumpilz, der in der russischen und samischen Volksmedizin schon seit Ewigkeiten angewendet wird und der als Tee aufgegossen wird. Es soll rundum möglichst authentisch sein und auch einfach möglichst viel hier übers Land vermitteln. Und gleichzeitig.
Ich fand das zum Beispiel sehr interessant, sorry, dass ich da reingrätsche, ja, dass du dir sogar die Mühe machst, Moltebeeren zu sammeln und dann Marmelade zu machen für deine Gäste.
Genau, das ist auch so ein bisschen Teil des Konzepts, dass ich sage, was wir hier aus dem Wald momentan nehmen können und was halt verfügbar ist und was wir den Gästen dann vorsetzen können, das machen wir am liebsten auch selber. Und ja, das heißt, im Sommer sammeln wir Pilze, wir sammeln Beeren, wir machen Marmelade. Und das trägt auch schon so ein bisschen zu einer Grundstimmung irgendwie bei, wenn du sagen kannst, hier, das ist tatsächlich alles hier aus dem Wald, was ihr hier vorgesetzt bekommt. Und das geht natürlich nicht in jeder Hinsicht. Aber was wir machen können, das machen wir selber.
Und im Winter, wie ist das dann bei der Kälte? Du hast es gerade schon angesprochen, dass ihr meistens immer euch in der Nähe aufhaltet von irgendwas, wo es dann auch wirklich warm ist. Aber es ist ja schon so, dass es halt dort oben relativ kalt wird. Du hast es ja schon gesagt, minus 20, minus 30 Grad teilweise. Was empfiehlst du dann eigentlich den Leuten so, wenn die da hochkommen? Weil nicht jeder hat ja das Equipment auch dafür, sich jetzt auf solche Temperaturen vorzubereiten. Und es ist ja vielleicht auch auf die Dauer relativ kalt. Ich habe mal, um das jetzt als persönliche Anekdote kurz anzuschließen, mal bei so minus 18, minus 20 Grad fotografiert in Nordnorwegen und da musste ich dann auch sagen, ich bin ja ein Mensch, der Kälte liebt. Ich gehe Eisbaden, ich liebe es, wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt fallen, laufe dann teilweise auch immer noch bei 5 Grad irgendwie mit dem T-Shirt rum und alles gut. Aber selbst da war es dann schon so, dass ich dachte, ja, so bei minus 18 Grad fangen dann die Zehen nach 5 bis 10 Minuten draußen irgendwann dann doch an, langsam zu frieren. Die Finger wurden kalt, ich hatte vielleicht auch nicht die richtigen Handschuhe dabei. Aber da habe ich dann gemerkt, so irgendwann so bei minus 18, 19 kommt dann so eine magische Grenze, wo auch mir dann irgendwann vielleicht kalt wird. Wie machst du das dann selbst und wie machst du das bei deinen Touren dann?
Ja, also ich sag mal, die minus 18, das ist, sag ich mal, die mittelangenehme Durchschnittstemperatur hier. Mhm. Also das sind so die minus 15 bis minus 18, sag ich mal, ist eine Temperatur, mit der man eigentlich hier ganz gut klarkommt. Wir haben halt sehr oft, dass es minus 25 und kälter wird. Man muss eigentlich sagen, da hilft nicht mehr viel. Gerade wenn man fotografiert und draußen steht, also wenn man draußen läuft oder sich bewegt, dann hält sich der Körper warm, dann wird noch Blut in die Füße gepumpt, ja. Aber wenn man draußen steht an der Kamera und sich quasi nicht mehr bewegt, dann ist das automatisch, es dauert nicht lange und dann wird es richtig, richtig kalt. Wir haben hier für die Gäste so Bundeswehr-Kombis, die halt auf jeden Fall gegen Zugluft nochmal zusätzlich schützen, die man sich nochmal über die Klamotten drüber zieht. Aber am wichtigsten ist halt einfach, dass wir wirklich eine Location jederzeit in der Nähe haben, wo wir ein Feuer brennen haben. Und die sind halt auch so gestaltet, dass wir uns die Schuhe ausziehen und uns mit den Socken ans Feuer hängen. Weil was anderes hilft einfach nicht mehr. Man ist eine Weile draußen und man fotografiert eine Weile. Klar, wenn das Polarlicht volle Kanne explodiert, dann ist erstmal alles vergessen, dann ist die Kälte weg und dann merken die Leute auch erstmal nichts mehr. Aber im Großen und Ganzen, wir haben das Tipi, was richtig warm wird. Wir haben unsere Hütten, wo wir ein Kaminfeuer haben. Und gerade wenn die Füße kalt werden, es ist auch egal. Ich meine, mein Equipment ist halt wesentlich teurer natürlich. Ich habe eine Jagdhose von Fjällräven. Da ist eine separate Daunenhose und dann nochmal eine Thermohose oben drüber. Und darunter habe ich nochmal die normalen Outdoor-Klamotten an. Aber die Kälte geht irgendwann durch. Und da hilft nur Feuer.
Bist du kein großer Fan von diesen ganzen, also ich habe das zum Beispiel auch mal gemacht mit so Wärmepads, die man sich dann in die Schuhe reinschiebt, wenn du dann relativ gut isolierte Schuhe hast oder so, die man, ich weiß gar nicht, von The Heat Company gibt es ja zum Beispiel sowas, die man sich dann irgendwie reinpackt. Es gibt auch noch so, ich habe das mal gehört, Leute, die sich dann so Wärmebänder quasi um die Nieren irgendwie machen, wie beim Motorradfahren im Prinzip sowas, das dann auch Wärme, weil wie du schon sagst, wenn man irgendwie sich nicht mehr bewegt und der Körper quasi keine Eigenwärme mehr produziert, dann sickert die Kälte ja dann doch irgendwann durch, weil man einfach nicht mehr dagegen arbeitet. Und wenn man dann so externe Wärmequellen hat, weil ein Feuer, sagen wir mal, du willst halt irgendwie noch irgendwo hin oder so, wo jetzt vielleicht die Hütte nicht direkt daneben ist oder so, hast du dann auch immer eine externe Wärmequelle dabei oder bist du da einfach nicht so anfällig für?
Nee, also ich muss sagen, diese Heat Company Geschichten, die habe ich mal ausprobiert. Da ist halt einfach das Problem, dass das ja eine chemische Reaktion ist, die Luft braucht. Und wenn du gute Schuhe an hast, dann kommt da relativ wenig Luft rein. Und in der Regel ist es dann halt so, dass die Dinger die ersten 20 Minuten richtig gut wärmen und dann kommt einfach kein Sauerstoff mehr dran. Und ich habe also die Erfahrung gemacht, dass die Schuhe dann oft anfangen zu dampfen, wenn die später in der warmen Garderobe stehen. Da fangen die Dinger nochmal richtig an zu zünden. So USB-Geschichten helfen ganz gut, also alles, was mit Strom versorgt ist, ist aber natürlich auch ein Heidenaufwand, dann immer so eine Powerbank noch in der Tasche mit rumzuschleppen. Ich hatte also schon Leute, die hier mit Heizsocken angekommen sind. Ich beiß mich in der Regel dadurch, durch die Kälte, also ich vertrage das ganz gut. Ja, gerade wenn es sich für ein Foto lohnt, dann denke ich auch immer, dann ist es das Leiden wert.
Ja,
Ja, ich
so
sag mal,
ungefähr habe
das
ich mir das damals
Eisbaden
auch
in der
gedacht, ja.
Freizeit, so Sachen habe ich dann eingestellt. Das bräuchte ich jetzt nicht nochmal irgendwie zusätzlich Kälte, weil ich ja auch wirklich, man kann sagen, an den kältesten Tagen hier oben bin ich generell draußen, weil wenn der Himmel frei ist, dann sackt halt auch die Temperatur nochmal ab. Das heißt, ich bin einfach regelmäßig, die Schweden gehen bei so Temperaturen gar nicht mehr aus dem Haus, die verschanzen sich dann im Haus. Und freuen sich aber über meine Fotos, dass ich dann für sie draußen war und habe mir den Arsch abgefroren. Das war so.
Der verrückte Deutsche, der auch bei minus 25 Grad noch nach draußen geht. Ich kann es mir bildlich vorstellen.
Eine der kältesten Nächte, da habe ich wirklich bei minus 34 Grad hier draußen im Moor gesessen. Das war noch in der Anfangszeit, da war ich, glaube ich, auch noch ein bisschen wilder, einfach auf Polarlicht. Und ich habe, glaube ich, 2 Stunden bei minus 34 Grad einfach auf meinem Hintern im Moor gesessen, in so einer Schneekuhle. Und habe mir dann, also nach 2 Stunden ging es wirklich gar nicht mehr. Und dann habe ich mir noch an meinem Stativ quasi die Hand verbrannt. Ich bin
Ah.
aufgestanden, habe die Kamera runtergenommen und habe mit der ungeschützten Hand mich auf meiner Stativplatte abgestützt. Und habe mir eine richtige Gefrierbrandverbrennung an der Hand zugezogen.
Ja gut, die ist dann auch aus Aluminium. Da hilft dann selbst das Carbonstativ nicht mehr, ne? Wenn der Kopf des
Ja.
Statives eh aus Aluminium ist. Da muss man da, glaube ich, auch
Exakt.
aufpassen, dass da keine Feuchtigkeit irgendwie drin ist, die dann festfriert und so. Da kommen ja immer noch mal so ein paar Kleinigkeiten dazu, auf die man achten muss, wenn man bei so niedrigen
Ja.
Temperaturen arbeitet, ne?
Wobei wir da, sage ich mal, erstaunlich wenig Probleme mit haben, weil es einfach keine Feuchtigkeit mehr gibt. Wenn wir uns hier bei jenseits der minus 25 Grad quasi draußen bewegen, dann ist alle Feuchtigkeit aus der Luft einfach rausgefallen und liegt am Boden. Und da haben wir wenig Probleme mit Wasser, was irgendwo noch reinkommen würde, zum
Okay,
Glück.
das klingt irgendwie logisch.
Ja.
Ich würde sonst ganz gerne nochmal zur Aurora-Fotografie zurück und zu deinen Bildern. Was mir nämlich aufgefallen ist in letzter Zeit ist, dass es im weiten Kontext des Internets häufig Bilder gibt und ich meine, ich will mich da auch nicht ganz rausnehmen, die vielleicht schon ein kleines bisschen unrealistisch wirken. Dadurch, dass zum Beispiel der Vordergrund immer relativ hell ist im Vergleich auch zum Himmel. Mag ja auch sein, dass Halbmond war oder so, das weiß man ja nicht, das mache ich meistens. Aber ich finde, deine Aufnahmen haben eine erfrischende Realität, weil sie sehr authentisch sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal ein Bild, da sieht man einen größeren Stein im Fluss, der halt noch Details in den Schatten hat, aber auch nicht komplett. Dahinter haben wir einen Scherenschnitt von dem dahinterliegenden Ufer mit den ganzen Bäumen und so und ein Band mit, ja, sag ich mal, dezentem Aurora-Licht und darüber ein paar Sterne und so. Und solche Aufnahmen würde man ja in der, sag ich mal, großen Instagram-Bubble, wo immer größer, höher, weiter ist, gar nicht mehr sehen. Und ich habe mir die Aufnahmen angeguckt und dachte, das ist erfrischend authentisch, was du fotografierst. Ist das eine Geschichte, die dir auch sehr wichtig ist, dass die Bilder dann nachher auch die Realität so wiedergeben, wie man sie auch sehen würde mit dem bloßen Auge?
So ist es. Also da lege ich tatsächlich großen Wert drauf. Einmal lege ich Wert drauf, dass die Bilder wirklich in einem Schuss entstanden ist. Also, dass ich nicht irgendwie den Vordergrund extra belichte und hinterher das Polarlicht und dann irgendwas zusammenfüge. Also es sind generell alle Aufnahmen aus einem Schuss. Und ich will wirklich ein authentisches Bild vermitteln. Also ich will möglichst wenig darstellen, was einfach nicht da ist. Ja, ich finde, gerade in Zeiten von KI, also es wird draußen auch immer schwerer, einfach zu erkennen, wenn man nicht weiß, wie Polarlichter aussehen, zu unterscheiden, was ist real und was nicht. Ja, ich lege da schon Wert drauf, dass ich das so ablichte, wie du es nach Möglichkeit mit dem Auge gesehen hast. Und das wird einem immer noch nicht ganz. Es wird einem nicht immer geglaubt, aber zumindest die Leute, die schon mal hier waren und mit mir gearbeitet haben oder meine Gäste waren, die wissen halt und verstehen, dass das, was ich da abbilde, ziemlich genau auch der Realität einfach entspricht.
Also ich habe mir das auf jeden Fall so gedacht, gut, ich habe den Erfahrungswert, ich weiß ja, wie die Aufnahmen normalerweise aussehen, wenn sie als Single Exposure aus der Kamera rauskommen. Ich kann nicht umhin, so ein bisschen zu sagen, also dass es halt natürlich auch nicht ganz einfach ist, im Polarlichter zu fotografieren, und wenn man eben den Vordergrund und den Himmel scharf haben will, wenn man die Offenblende eben benutzt, weil man das Licht benötigt, dass dann eben nicht alles von der tiefen Schärfe gleich sein kann und ich natürlich da auch irgendwie dann anfange, Focus zu stacken und bestimmte Dinge zu machen. Aber ich muss sagen, dass diese Art der Fotografie, dieses Authentische, was deine Bilder haben, immer noch einen gewissen Reiz auf mich einfach hat. Ich habe das gesehen und dachte so, ja, so, das sieht halt irgendwie aus, so wie man das auch wirklich fühlt. Also es hat eine Unmittelbarkeit, weil ich finde, dass die ganzen artifiziellen Dinge, die man da so reinbasteln kann, also dass dann zum Beispiel, ne, der Vordergrund mehrfach belichtet wurde oder dass man irgendwie, keine Ahnung, was Leute noch so machen, ob die jetzt irgendwie dann anfangen, verschiedene Nordlichter zusammenzubauen oder was weiß ich, dass dann die Authentizität des Augenblicks so ein bisschen der Kunst weicht an der Stelle. Und ich finde, gerade bei Nachtaufnahmen merkt man das in den letzten 10 Jahren schon massiv, dass dann Leute mit Nachführsystem arbeiten oder irgendwie mit einer astromodifizierten Kamera und dass die Bilder halt nichts mehr damit zu tun haben, wie sie in der Realität aussehen. Das ist bei der Nordlichtfotografie nicht ganz so stark, aber so in den letzten, ja, zumindest 5 Jahren, glaube ich, ist es so, dass generell in der Astrofotografie da immer mehr aufgefahren wird, was natürlich auch bahnbrechende Bildergebnisse hat, aber es hat halt nichts mehr mit dem zu tun, was man sieht. Und eine so eine Sache, ich finde dieses Bild so schön. Du hast noch ein anderes Bild, wo zum Beispiel auch das, also ich gucke jetzt auf deiner Homepage, da sind natürlich nicht alle drauf. Ich glaube, das meiste ist bei dir immer bei Instagram auch. Aber da ist auch so ein kleines Haus drauf und dann sieht man eben das Nordlicht darüber. Und natürlich hat unten alles, was zur Landschaft in Anführungsstrichen gehört, einen ziemlich krassen Grünstich, weil nun mal die größte Lichtquelle grün ist. Und ich habe das gesehen, dachte so, ja, ich persönlich hätte wahrscheinlich dazu tendiert, den Vordergrund und vor allen Dingen die Rottöne in diesem kleinen Haus und so noch so weit wiederherzustellen, dass man die als solche erkennt. Aber du hast den Grünstich halt absichtlich drin gelassen. Und ich dachte so, ja, so sieht's halt eigentlich auch aus. Und heutzutage, in Anführungsstrichen, muss man ja schon fast den Mut dazu haben, das einfach so zu lassen, wie es ist.
Ja, da habe ich tatsächlich auch schon mal irgendwie einen Kommentar bekommen, wo es irgendwie hieß, ja, der Schnee ist zu grün. Ich denke, ich weiß, um welches Bild es da halt geht. Und ich sage, naja, welche Farbe soll der Schnee denn haben? Ne, ich hätte das natürlich rausretuschieren können, aber das ist halt das Natürliche. Und ich versuche eigentlich auch, die Nacht so zu nehmen, wie sie ist. Also wenn der Mond tatsächlich mal in der optimalen Position steht und auch das Motiv anleuchtet, dann ist das Grün im Vordergrund natürlich weg. Und das ist schön und das nehme ich dann auch mit. Aber wenn es gerade grün ist, dann nehme ich es auch grün mit. Das ist, ja. Und ich fand es halt auch ganz interessant, tatsächlich in dem Bild eigentlich mal darzustellen, wie stark das Polarlicht ja eigentlich strahlt, ne? Was man sonst gar nicht so auf den Bildern wahrnimmt, dass es natürlich auch die Landschaft einfach komplett in ein anderes Licht taucht.
Ja, also das ist ja im Grunde genommen das, worauf ich auch hinaus wollte, weil ich muss sagen, also ich fotografiere meistens, wenn ich das kann, halt auch schon so, dass man irgendwie einen Halbmond hat oder so, weil ich das persönlich halt auch ganz schön finde, dass der Vordergrund dann ganz gut ausgeleuchtet ist oder so, einfach nur, weil man dann natürlich auch mit der ISO vielleicht ein bisschen weiter runter kann oder so oder vielleicht nicht ganz so lange belichten muss. Das hat schon so seine Vorteile, finde ich. Aber das ist halt dann auch immer nicht so ganz eine Nachtaufnahme, weil das Himmelszelt dann eben nicht schwarz wird beispielsweise, sondern halt immer diesen Blautouch noch hat von dem Tageslicht, was eben vom Mond auch, also das Sonnenlicht, was vom Mond dann reflektiert wird und dann über die Atmosphäre sich verteilt und so. Und so richtige Nordlichtaufnahmen, wie ich auch die ersten, keine Ahnung, Ende der 90er oder so dann mal gesehen habe, war dann ja auch so, dass der Nachthimmel halt eben schwarz ist. Und ich meine, wo ist der Nachthimmel schwarz und wo gibt es weniger Lichtverschmutzung als bei euch da oben, ne?
Aber da spielen ja auch noch verschiedene Faktoren eine Rolle. Jetzt zum Beispiel momentan sind meine oder alle Aufnahmen, die man so aus dem September hat, da ist der Himmel halt ganz klar immer noch blau. Und man sieht auch immer noch, dass da eine Dämmerung quasi am Horizont ist, die noch gar nicht richtig abgeschlossen ist. Was ich halt auch eine sehr, sehr geniale Nachtfarbe einfach finde. Wenn das Polarlicht quasi schon so stark ist, dass es eigentlich in eine noch nicht dunkle Nacht strahlt.
Wenn man quasi noch Mitternachtsdämmerung bzw. weiße Nächte hat und dann trotzdem schon das Nordlicht mit noch ein kleines bisschen Orange am Himmel und so, dann hat man natürlich noch mehr Farbschattierung. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und der Vordergrund ist ein bisschen leichter zu belichten, ne?
Wobei man sagen muss, also gerade diese Bilder, die so aus der ersten Hälfte vom September in der Regel kommen, da kann man auch ziemlich sicher sagen, dass das eben exakt das ist, was man auch mit dem Auge gesehen hat. Weil würde man da jetzt versuchen, das Polarlicht künstlich länger zu belichten, dann wäre der Vordergrund halt irgendwann ausgebrannt. So hell ist es dann teilweise noch.
Ja gut, und ich meine, wenn man noch länger belichtet, hat man natürlich auch nicht mehr die schönsten Formen. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz was zu sagen für Leute, die vielleicht noch nicht so erfahren sind, was Nachtfotografie generell angeht. So die üblichen Einstellungen sind ja auch eigentlich, dass man eine Kamera hat oder beziehungsweise ein Objektiv mit einer Blende von 2,8 oder kleiner, also 1,8, 2,0, 2,4 und die dann normalerweise auch ausreizt, es sei denn, man braucht es halt nicht. Und üblicherweise, und ich denke mal, das wirst du ja wahrscheinlich auch so machen, ist es ja so, dass man Polarlichter so fotografiert, dass die Belichtungszeit so kurz wie möglich und nur so lang wie nötig ist, damit man das Bild irgendwie sinnvoll belichtet, weil sonst die schönen Bandstrukturen so verloren gehen. Und ich glaube, wenn man dann immer noch ein bisschen Abendlicht auch hat, beziehungsweise das weiße Nächte, dann kann man ja generell auch ein bisschen kürzer belichten, ohne dass die Bilder dann zu dunkel werden. Das ist ja auch nochmal so ein Vorteil, ne?
Ja, ich versuche in der Regel so Richtung 2 bis 3 Sekunden zu kommen. Das ist so die Zeit, wo ich eigentlich die beste Erfahrung einfach mit der Struktur vom Polarlicht mache. Gut, jetzt habe ich natürlich eine Vollformatkamera, aber also mit einer APS-C wäre es natürlich schwieriger. Ich fotografiere generell so mit ISO 3200 um den Bereich und wenn es dann halt richtig dunkel wird, dann bis 5.000, 6.000 und höher gehe ich mit der ISO eigentlich nicht, wenn es irgendwie vermeidbar ist.
Womit fotografierst du denn momentan genau? Das ist ja vielleicht auch nicht so ganz uninteressant, weil das ja schon eine ziemliche Materialschlacht ist eigentlich, so Nachtfotografie an sich. Ja, ist ja jedes bisschen Qualität der Linse und auch des Sensors eigentlich notwendig.
In der Regel sagt man das so und da bin ich tatsächlich auch ein völliger Purist. Also ich habe meine momentan Sony Alpha 7 IV. Vorher war es die Alpha 7 III, die zwar immer noch gut funktioniert, aber die hat eine ganze Menge Nächte im Moor verbracht alleine. Und so langsam war doch die Sorge, dass die meine Saison kaputt geht. Und dann habe ich einen Tamron 17 bis 28 2,8. Und mit der Kombination habe ich eigentlich bis jetzt alle meine Polarlichtaufnahmen gemacht.
Ist witzig, ich habe auch das Rebranded 1728, also das, was später für Nikon dann auch erschienen ist. Also im Prinzip haben wir ähnliche, zumindest die ähnliche Linse. Fand ich auch erstaunlich, habe die neulich mal benutzt und die ist auch gar nicht so schlecht, was so die Abbildung an den Ecken angeht. So Astigmatismus hat die jetzt nicht so sonderlich viel, chromatische Aberration, die kann man natürlich leicht wegmachen, aber hält sich auch in Grenzen. Von daher finde ich das ganz cool, dass du auch das gleiche Equipment benutzt. Dann fühle ich mich jetzt auch, was das angeht, ganz gut aufgestellt.
Ich muss sagen, da bin ich hochzufrieden mit. Also ich stelle meinen Fokus einfach auf kurz vor unendlich. Ich habe bei Sony meine Fokusanzeige, die mir das einfach anzeigt, auf wie viel Meter ich das eingestellt habe. Und solange ich halt einen Fokus habe zwischen 10 Metern und 248 Metern, weiß ich, dass meine Aufnahme von vorne bis hinten mittelscharf ist. Und mit der Einstellung arbeite ich halt generell.
Das ist ja auch natürlich ganz praktisch, weil das ist das Einzige, was mir auch neulich wieder aufgefallen ist, dass man, wenn man keinen Fokusmeter in der Kamera hat, also die meisten Spiegelreflex haben das ja nicht, im Gegensatz jetzt zu den Spiegellosen, ist man ganz schön aufgeschmissen, wenn man keinen Fokusmeter auf der Linse selber hat, weil genau die Situation hatte ich jetzt neulich beim Nordlichtfotografieren auch. Da dachte ich so, ah ja, okay, dann stellst du halt mal scharf. Und dann, weil ich die Linse noch, ich bin ja nicht so lange mit meiner Spiegellosen unterwegs und die hat oben halt keinen Fokusmeter mehr drauf. Und dann wollte ich auf kurz vor unendlich stellen, dachte so, hä? Aber dann habe ich halt gesehen, dass es logischerweise bei den Nikons dann ja auch wie bei den Sonys im Menü quasi im Live-View angegeben wird. Aber so ein bisschen vermisst habe ich das dann schon, weil die Einstellung ja auch bei dem Objektiv jetzt schon so ist, dass man wirklich millimetergenau sozusagen da einstellen muss und das sehr schnell über unendlich hinausgeht, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Hast du dir da auch eine Markierung irgendwie gesetzt oder macht es das wirklich nur nach dem Fokusmeter, was du im Live-View hast?
Ich mache das wirklich nur nach dem Fokusmeter. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp, den man jedem mitgeben sollte, der Polarlichter fotografieren will, ist einfach im Dunkeln den Fokus einzustellen und nicht sich schnell nochmal vorher ein neues Objektiv zu kaufen, wo man das eben nicht weiß, wie es funktioniert, sondern wirklich ganz gezielt üben, nachts den Fokus einzustellen. Das ist, da nützt einem die tollste Kamera nichts oder das tollste Objektiv, wenn man eben den Fokus nachts nicht hinkriegt.
Ja, da gebe ich
Und
dir
es
recht.
kann eben dann sein, die Leute legen los in dem Moment, wo das Polarlicht anfängt und bis der Fokus eingestellt ist, ist die Show schon vorbei. Es gibt ja auch schon mal so 10-Minuten-Shows oder sowas und das hat man dann halt einfach verpasst, ne?
Ja, das, ja, da muss ich leider sagen, das ist auch mir schon mal passiert. Da möchte ich mich gar nicht so rausnehmen. Aber gut, aller Anfang ist halt auch schwer, was das angeht. Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar gab es ja jetzt auch in der letzten Zeit sehr viele technische Fortschritte, was KI angeht. Wir haben ja das ja gerade schon mal kurz gestriffen, das Thema. Nicht, dass du jetzt irgendwie deine Nordlichter selbst generierst, aber nutzt du jetzt mittlerweile auch so KI-Entrauschung für deine Aufnahmen oder bist du da auch eher abgeneigt?
Doch, also KI-Entrauschen ist für mich, sage ich mal, das Einzige, wo ich sage, da macht die KI wirklich Sinn. Weil es ist ja nun mal einfach ein Bildfehler, der in der Nachtfotografie nicht ausbleibt. Und das rauszurechnen, es funktioniert nicht immer, stelle ich fest. Also je nachdem, wenn ich dann im Wald fotografiere und der Wald ein bisschen zu buschig ist, dann fängt er an, den Wald zu verzerren, wenn man es übertreibt. Aber das halte ich wirklich für eine sehr brauchbare
Und
Option,
was genau benutzt du dann?
um Bilder zu
Also
verbessern.
Adobe oder Topaz oder da gibt es ja viele verschiedene Anbieter. Vielleicht hast du dir ja ein bisschen Erfahrung, dir das mal
Ja.
angeschaut, was da genau welche Effekte hat und was dir am besten gefällt.
Ja, ich habe tatsächlich, verwende ich in der Regel nur Lightroom für die komplette Bearbeitung. Was anderes mache ich gar nicht. Hab jetzt auch darüber, mache ich in der Regel das Entrauschen. Ich habe jetzt mal Topaz runtergeladen und geprüft, aber ich bin mit dem Ergebnis bisher nicht so zufrieden. Also ich muss mich tatsächlich da noch mal ein bisschen mit beschäftigen und noch mal ein paar Versuche starten vielleicht auch. Aber ich fand, meine Bilder haben in Topaz irgendwas verloren, wo ich noch nicht weiß, wo es hin ist.
Ja, ich hatte mal ein Video auf meinem YouTube-Kanal zu DxO, also Pure Raw hieß es damals. Das war kurz bevor Adobe dann auch mit seinem eigenen Algorithmus an den Start ging. Jetzt ist das, sagst du, du hast Topaz. Hast du vielleicht bei Topaz das auch mal beobachtet, dass an einem Himmel, wo halt vielleicht auch mal ein paar mehr Sterne sind, irgendwelche Artefakte dazu gerechnet werden in den leeren Raum? Weil das sieht man ja bei Adobe relativ stark, dass wenn man jetzt zum Beispiel richtigen Sternenhimmel versucht zu entrauschen, dass dann immer so streifenförmige, also nicht wie Sterne, Sterne im Prinzip, sondern wirklich streifenförmige weiße Artefakte dazu gerechnet werden. Hat Topaz das Problem vielleicht auch?
Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Muss aber auch sagen, ich habe es bis jetzt wenig mit Nachtaufnahmen ausprobiert, weil jetzt einfach die Saison noch nicht gelaufen ist. Ich habe vor 3 Monaten das erst runtergeladen und habe es auf ein paar Telefotografien angewendet. Und ich habe es noch nicht mit Nachtaufnahmen wirklich geprüft.
Gut, dann frage ich dich vielleicht irgendwann in näherer Zukunft nochmal danach, weil ich das ganz interessant finde. Ich hatte auch selber mal überlegt, ob ich dazu ein Video mache und die verschiedenen Entrauschsysteme mal versuche miteinander zu vergleichen. Gerade jetzt für die kommende Nachtsaison ist das vielleicht ganz interessant für die Polarlichter, was man da so benutzen kann, weil ich war damals von DxO PureRAW ja eigentlich ganz angetan. Das hatte das Problem nicht. Man muss aber auch sagen, das hat eher das Problem, wenn halt viele Sterne da sind und je heller das Polarlicht, desto weniger Sterne und dann neigt natürlich die Software auch nicht dazu, diese Probleme zu haben. Auch bei Adobe geht es dann wahrscheinlich so halbwegs. Aber das Phänomen mit den vielen Sternen, die dann irgendwie zu Streifen verrechnet werden, in Anführungsstrichen, hast du das denn schon mal bei Adobe gesehen?
Ist ja noch nicht tatsächlich. Also ja, im Bereich Sterne hat er bis jetzt habe ich keine Abweichungen festgestellt. Ich habe jetzt viele Fotos halt nochmal nachbearbeitet quasi mit dem Entrauschen. Und ich gucke da natürlich auch immer relativ genau hin, ob was sich verändert hat, weil ich eher Angst hatte, dass der mir irgendwelche Sterne rausschmeißt oder als Pixel erkennt oder was auch immer. Aber ich habe da keine Abweichungen bei Sternen bisher festgestellt.
Umso besser. Vielleicht muss ich mir das noch mal länger angucken, aber ich glaube, es ist natürlich auch noch mal ein Unterschied, ob man Polarlichter fotografiert oder eben die Milchstraße mit möglichst vielen Sternen, dass da wahrscheinlich vom Szenario noch ein bisschen was
Mit
abweicht.
Sicherheit.
Gut, dann möchte ich dich als allerletztes in dem Podcast, und ich glaube, die Frage hast du vielleicht auch schon kommen sehen, noch mal kurz auf den Prüfstand stellen, ob du mir denn vielleicht ein paar andere Fotografen oder Fotografinnen nennen kannst, bei denen du dich vielleicht freuen würdest, ein bisschen mehr über die zu erfahren. waren, dann könnte ich nämlich überlegen, die hier vielleicht auch mal als Gast einzuladen. Hättest du da vielleicht noch den ein oder anderen Namen für mich parat?
Ja, da hätte ich aus Deutschland hätte ich einen Milchstraßenfotografen, der Felix Heisig. Den verfolge ich quasi schon parallel, seit meine Karriere angefangen hat. Und der macht sehr interessante Bilder und ist im Moment auf dem Weg, auch was Neues zu machen. Was ich ganz interessant finde, mit Figürchen, die er vor die Milchstraße platziert. Und dann hätte ich noch jemanden aus Schweden. Das wäre dann vielleicht was für den internationalen Bereich, für die englischsprachige Variante. Robin Eriksson Franzen, ein sehr junger Fotograf, auch ausnahmsweise jemand, der das wohl studiert und gelernt hat, aber der hat eine unglaublich fantastische Art, hier SAPMI abzubilden und macht viele Sachen, wo ich sage, also das würde ich auch gerne können. Auch im Bereich Timelapse-Videos, macht er einfach fantastische Sachen. Der ist hier mit dem Fahrrad unterwegs, mit seinem Elektrofahrrad und verbringt die Nächte draußen im Fjell und es ist Wahnsinn.
Okay, dann werde ich mir die Galerie auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe mich ohnehin, das ist jetzt zwar eigentlich schon dann mehr oder weniger das Annex von diesem Podcast, aber eine Sache fällt mir da noch ein, die ich vielleicht mal nachschieben wollte. Ich muss ja generell sagen, dass ich das immer schade fand, dass zum Beispiel auch so Leute wie Hans Strand wenig eigentlich auch in Schweden fotografieren, weil immer wenn ich in Schweden war, ist jetzt auch schon ein bisschen was her, gut, dieses Jahr bin ich einmal durch Schweden durchgefahren, aber ansonsten habe ich da nicht allzu viel Zeit verbracht, aber ich fand es jedes Mal schade, dass es einfach relativ wenig auch Landschaftsfotografie in Schweden gibt, bis auf so die, sag ich mal, üblichen Verdächtigen wie jetzt Rappadalen oder so, ne? Also da, wo es schon ins Gebirge übergeht. Deswegen freue ich mich an der Stelle auf jeden Fall, dass du mir jemanden noch an die Hand gibst, der halt auch da vielleicht ein bisschen mehr im Petto hat, weil ich finde eigentlich die schwedische Landschaft wunderschön, aber es gibt halt eben wenig Leute, die sich auch wirklich die Zeit nehmen, dann halt mal die Art und Weise, ne, mit den Seen und Flüssen und dem Wald, das sinnvoll in Szene zu setzen.
Es ist halt alles wesentlich versteckter hier einfach. Also es ist nicht so, dass man direkt unbedingt an der Landstraße diese wundervolle Landschaft präsentiert bekommt. Ja, und man findet halt einfach die tollsten Szenen irgendwo weit ab jeder Straße. Und das muss ich sagen, ja, für mich verbindet das halt genau das, was ich will. Ich will draußen sein, ich will kilometerweit durch den Wald laufen, um irgendeinen Spot zu erreichen. Und es ist aber, ja, schwieriger.
Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für den Podcast, dass man natürlich auch ein bisschen für seine Bilder arbeiten muss. Ich möchte dir ganz herzlich nochmal danken, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen über dein Leben in Schweden und auch über deine Nordlichter mit uns zu sprechen. Und ja, vielleicht spricht man sich ja nochmal. Ich möchte mich auf jeden Fall erstmal ganz herzlich bedanken bei dir und wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag. Wir hören uns, ne? Bis dahin.
Ja, vielen Dank. Mach's gut.
Und mein Dank gebührt natürlich auch allen von euch da draußen, meine lieben Hörer und Hörerinnen, die diesen Podcast auch dieses Mal offensichtlich bis zu Ende gehört habt. Ich möchte mich ganz herzlich dann bei euch bedanken. Vielleicht habt ihr ja Lust, mich auch nochmal mit einem Kalenderkauf zu unterstützen. Ansonsten gibt's gar nicht so viel im Sommerloch. Ich habe jetzt relativ viel noch geschrieben, die letzten Monate eben zum Beispiel einen Artikel für Pixel Peeper, das neue Magazin von Oliver Umell, und habe mein erstes Buchprojekt jetzt auch endlich beendet. Bin jetzt gerade dabei, die Redaktionskommentare durchzulesen und da ein bisschen zu schauen. Also da wird jetzt in nächster Zeit dann auf jeden Fall auch vom Rheinwerk Verlag ein Sammelband erscheinen mit verschiedenen Autoren, und da bin ich eben derjenige, der die Landschaftsfotografie-Parts geschrieben hat. Da kriegt ihr bestimmt in den sozialen Medien bei mir über Instagram noch ein bisschen was mit in der nächsten Zeit. Ansonsten habe ich wie üblich wieder viel für Heise geschrieben, also gar nicht so produktiv gewesen, was die Fotografie angeht, sondern eher was das Schreiben angeht in den letzten Monaten. Und deswegen hoffe ich, dass jetzt, wenn der Herbst anfängt, ich dann wieder auch rauskomme und ein bisschen fotografieren kann. Das wird, glaube ich, ganz schön. Ich bin ja dieses Jahr erstaunlicherweise mal nicht in Norwegen oder Island unterwegs im Herbst, sondern vielleicht sogar noch kurzfristig in den Rocky Mountains. Da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen, ob ich das organisatorisch noch auf die Kette kriege. Nächstes Jahr sind wir dann ja sowieso in Kanada für für die Tour. Das wird auf jeden Fall eine sehr runde Sache, aber ich hatte überlegt, dass ich vielleicht dieses Jahr auch schon mal hinfliege. Ansonsten werde ich wahrscheinlich wieder in der Sächsischen Schweiz nicht nur für die Tour mit Kilian unterwegs sein, sondern auch so für mich ein bisschen wandern, ein bisschen fotografieren und mal schauen, ob ich noch irgendwelche anderen Sachen vielleicht in den Alpen oder so gestartet bekomme. Und ich hoffe mal, dass das bei euch jetzt auch schon so ist, dass ihr tief in der Planung seid für die vielleicht auch kurzen Trips zum Fotografieren im Herbst, weil für mich persönlich ist das einfach immer die schönste Jahreszeit, im Herbst eben das bunte Laub zu fotografieren. Dann, wenn die Blätter gelb-rot sind, dann ist eigentlich die Fotografie für mich immer so am schönsten. Und gerade auch, wenn im Norden die Nordlichter dann wieder rauskommen. Und vielleicht schaffe ich es ja auch nochmal da hoch im Herbst. Wer weiß, bin ich dieses Jahr irgendwie nicht so ganz klar mit meiner Planung. Vielleicht wird das alles sehr, sehr kurzfristig. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich auch nächsten Monat für euch wieder eine neue Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts aufnehmen kann. Und ich wünsche euch jetzt erstmal schönes Fotografieren den Rest des Augusts und vielleicht bis dahin erstmal schon die ersten Ansätze des Herbstes, weit im Norden vielleicht. Aber im September geht es ja dann so langsam los. Also wünsche ich euch schon mal viel Spaß und gut Licht. Wir hören uns bis dahin.